2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast ist gebürtiger Eisenacher. Mit Eisenach stieg er 2022 in die erste Liga auf. Im Mai 2024 absolvierte er sein erstes Länderspiel. Im Juni 2024 erzielte er sein erstes Tor gegen Frankreich und im August 2024 gewann er mit der deutschen Handballnationalmannschaft die Silbermedaille in Lille. Herzlich willkommen, Marco Grigic.
Ja, hallo Marco, vielen Dank, dass du bei unserem Gespräch heute dabei bist und unser Gast bist.
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Wie geht's dir aktuell nach den ganzen Erlebnissen in diesem Jahr? Ihr habt ja die Saison schon begonnen, ein Bundesligaspiel absolviert. Wie geht's dir aktuell?
Also ich fühle mich ganz gut mental und körperlich ist es echt in Ordnung, muss ich sagen. Natürlich für den Kopf war das sehr viel in den letzten Monaten. Aber da, ihr kennt das beide ja sehr gut, da alles so schnell aufeinander hinweggeht, dass jetzt schon direkt das erste Bundesligaspiel hinter uns ist, habe ich schon länger keinen Gedanken mehr an die letzten Monate gehabt.
Hat dir Mischa ein bisschen Freizeit gegeben, ein bisschen Pause nach Olympia?
Also wir hatten Sonntag am 11. das Finale gespielt, dann war ich Montag in Eisenach, habe mal reingeschaut und Hallo gesagt. Und bin dann Donnerstag wieder ins Training reingestartet.
Das ist auch knackig.
Ja. Du bist der jüngste Silbermedaillengewinner. Gibt es da noch so Rituale bei der Nationalmannschaft, dass der Jüngste die Bälle tragen muss? Oder gibt es dafür mittlerweile einen offiziellen?
Also wir Jungen teilen uns das meistens, die Aufgaben. Also ich war meistens für die Bälle zuständig, ja, ansonsten. Wenn mal den Physios geholfen werden musste mit Koffer oder Eisbox und so, dann waren natürlich wir dafür, beziehungsweise dich, es war nicht Pflicht unbedingt, aber es gehört halt schon dazu und wir haben das auch gerne gemacht, da zu helfen. Und das haben wir uns unter den Jungen aufgeteilt.
Aber man darf als Jüngster doch auch auf die Massagebank oder ist das immer noch so wie früher, dass du da runtergeworfen wurdest?
Nee, also ich durfte da auch schon drauf, ja.
Wird aber zugeteilt, oder wie?
Der späteste ja, Termin um 11 abends.
Ja, gut. Also natürlich geht es immer, Alter geht vor, ne? Aber es war schon alles gut.
Du spielst in Eisenach, bist in Eisenach geboren, aber bist eigentlich in Saarlouis groß geworden und hast das Handballspielen gelernt. Wie gut ist denn dein Saarländisch noch?
Oh Gott. Also tatsächlich, wenn mich jemand fragt, ob ich so saarländisch reden kann, dann muss ich sagen, dass ich mich eigentlich immer nur anpasse, wenn ich in der Heimat bin und mich mit jemandem unterhalte, der das wirklich perfektioniert, sage ich mal. Dann kann man sich da schon gut anpassen und dann erwischt man sich auch, wie man so leicht anfängt, genau dasselbe zu reden. Aber ansonsten, wenn ich jetzt hier bin oder so, oder vielleicht mit Peter Walz rede ich, wenn wir unter vier Augen reden oder so, dann ist das halt auch nochmal, dass ich mich da ein bisschen anpasse und ich dann auch dieselbe Sprache ein bisschen spreche wie er. Aber ansonsten rede ich ganz normal Deutsch.
Deutsch. Normales Hochdeutsch.
Ganz normales Hochdeutsch.
Natürlich jetzt ein gefundenes Fressen hier.
Ja, die Saarländer.
Nicht mehr ganz klassisch normales Hochdeutsch.
Die Saarländer wissen das ja auch, dass es gewisse Teile gibt, wo man sehr, sehr spezielles Deutsch spricht.
Gab es überhaupt für dich eine andere Möglichkeit, außer Handball zu spielen? Du kommst ja aus einer Handballerfamilie. Dein Papa, ich glaube, wir haben beide gegen ihn gespielt. War für dich oder war ganz klar, dass dein Weg nur über den Handball gehen kann?
Ja, 100%. Also ich habe mich auch nie mit irgendwas anderem beschäftigt. Stand schon ganz früh mit dem Ball in der Hand in der Halle. Von daher, mein Bruder spielt Handball, meine Mutter hat Handball gespielt, mein Vater hat Handball gespielt. Also ich glaube, dass da gab es keine andere Möglichkeit.
Dein Vater hat in Schutterwald und in Eisenach gespielt. Haben die damals erste Liga gespielt oder zweite Liga?
In Schutterwald hat er erste Liga gespielt, bei Bob Hanning noch damals.
Okay.
Und in Eisenach hat er auch erste Liga gespielt, ein Jahr eigentlich.
Dann haben wir gegeneinander gespielt, im Pokal haben wir da.
Ja, ich habe auf jeden Fall gegen ihn gespielt. Also
kannst du dich an ihn erinnern? Ich habe ein Bild gesehen, aber ich hätte mich jetzt nicht so an ihn erinnern können.
Also Name auf jeden Fall. War ein guter Handballer. Also von daher gibt es da schon Erinnerungen, ja.
Und was hat er dir mitgegeben als Handballer?
Also tatsächlich ist das Talent natürlich so klassisch in die Wiege gelegt worden. Er war ein Jahr lang mein A-Jugend-Bundesliga-Trainer in San Luis. Aber bei uns war immer, es war halt nicht dieses klassische Vater-Sohn-Ding, dass ich immer zu ihm hingegangen bin und ihn nach irgendwas gefragt habe, nach irgendwelchen Tipps oder so. Zu Hause war bei uns immer so ein bisschen handballfrei. Also natürlich haben wir gerne Handball zusammengeschaut oder wenn ich von einem Spiel nach Hause kam oder so, dann hat er mir versucht, immer was mitzugeben oder so. Aber ich in meinem jungen Alter habe das natürlich immer als Kritik wahrgenommen und wollte davon nichts hören. Und das hat mich immer genervt. Und deswegen haben wir das irgendwann abgestellt oder hat er das irgendwann abgestellt, mit mir darüber viel zu reden. Ansonsten jetzt in der Zeit in Eisenach ist er wieder viel da, auch jetzt, wo er Jugendkoordinator bei uns geworden ist, habe ich ihn viel um mich und auch im Training ist er da und versucht mir immer so hinter mir leicht was zuzuflüstern im Training. Also wenn ihm irgendwas auffällt, dann nehme ich das schon an und so läuft das.
War dein Vater halt auch dein in der Jugend ein handballisches Vorbild oder welche Vorbilder hattest du da?
Ja, natürlich habe ich meinem Papa gerne zugeschaut damals. Er war auch einer meiner Vorbilder und ist auch immer noch einer meiner Vorbilder. Aber natürlich so ein Ivano Balic, habe ich immer gesagt, habe ich natürlich habe ich ihn nicht richtig erlebt. Aber wenn du dir Videos von ihm anschaust und seine Spielweise, wie clever er war, wie abgezockt er war, da konnte man schon viel mitnehmen und auch war sehr beeindruckt von seiner Spielweise.
Da können wir ein Lied von singen. Balic hat es. Es war beide, ne? 2-3, 2-4 war er ja mit dabei. Also hast du ein gutes Vorbild, auf jeden Fall. Das können wir nur bestätigen, was du gerade über Ivano Balic gesprochen hast. Lass uns vielleicht kurz drüber reden. Wie war der Empfang in Eisenach, als du von der Olympiade zurückgekommen bist? Wie wurdest du in Eisenach empfangen, beziehungsweise auch beim ersten Spiel? Wie war da die Atmosphäre?
Ja, Wahnsinn. Also wir hatten ja mit dem Basketballer Johannes Vogtmann hatten wir ja einen Empfang auf dem Markt in Eisenach und da waren ja 400, 500 Leute. Also das war ja, ich war total sprachlos, als ich da aus dem Rathaus kam, gerade ins Goldene Buch eingetragen und dann steht da so eine riesen Menschentraube. Also da weiß man schon, was man für einen Stellenwert in Eisenach hat und was auch der Handball für einen Stellenwert in Eisenach hat. Wie stolz die Menschen auf einen sind, vor allem auch die Fans. Und beim ersten Testspiel des Wartburg Cups, als wir gegen Skanderborg gespielt haben, vorher waren vielleicht 800, 900 Leute in der Halle. Aber da war auch, wurde ich nochmal nach vorne gerufen und mir wurde nochmal vom Hallensprecher gratuliert. Und es war auch richtig laut, als alle geklatscht haben und aufgestanden sind und applaudiert haben. Und das war schon, also da hatte ich auch wieder Gänsehaut.
Jetzt gibt es in jeder Kneipe ein Eisenach Freibier oder wie ist das?
Dadurch, dass ich ja keinen Alkohol trinke, weiß ich das gar nicht.
Sehr gute Antwort.
Ich trinke ungern Bier, deswegen weiß ich nicht, wie es in Kneipen abläuft. Wäre mal lustig herauszufinden, aber ich glaube nicht, dass es so funktioniert.
Und wie klappt das so in der Mannschaft ohne Alkohol?
Oder ist das ganz gut? Nö, das ist kein Problem. Also wir haben viele, die gerne mal ein Bierchen trinken. Von daher gibt es auch viele bei uns, die ungern ein Bierchen trinken. Mhm. Und deswegen ist es da kein Problem.
Und nach dem Spiel hast du vom Silvia nicht mal einen in die Seite gekriegt und hast gesagt, jetzt trinkst du mal ein Bier, oder kommt das noch?
Nee, tatsächlich hat mir Silvia vielleicht schon mal einen angeboten, aber ich habe dann Nein gesagt und dann hat er es auch dabei sein gelassen.
Du musst vielleicht erstmal mit, die Olympischen Spiele dieses Jahr, was war im Drumherum? Was war so dein Erlebnis, wo du sagst, hey, unglaublich, ich meine, du kennst es ja, ich sage, es gibt Turniere, wo man dann mit den eigenen, wie soll ich sagen, handballerische Mannschaften spielt, aber jetzt ist ja mit einmal die gesamte Sportwelt da. Was war so da dein Highlight?
Ja, also man denkt ja immer, Olympia ist ja das Größte, was es gibt an Turnieren. Und das habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt. Und dann an dem Tag, als wir ins Olympische Dorf reingekommen sind, war super Wetter, 28, 29 Grad. Und man ist durch die Schleuse durchgegangen. Wir haben gerade unsere Akkreditierung geholt. Und du bist durch diese Tür gegangen und du hattest direkt, dir ist alles durch den Körper geschossen. Also du hast direkt diesen Vibe gespürt, okay, das ist jetzt Olympia. Und du hast es wirklich so 10 Minuten lang gemerkt und das war so ungläubig. Ich kann mich noch erinnern, ich bin mit Justus Fischer Richtung Deutsches Haus gegangen, wo wir unsere Unterkunft hatten. Und wir haben gesagt, ja, was machen wir hier, ne? Das ist Olympia und schau uns an. Und wir 20, 21-Jährige und wir hatten Gänsehaut pur und das war einfach überwältigend.
Warst du auch mal im Kraftraum da und hast dir die Jungs angeguckt oder die Mädels, die da trainiert haben?
Also wir waren öfters im Kraftraum, ja. Und das war auch sehr interessant, dass es wieder so unterschiedlich war, wie die Leute trainieren. Manche waren nur auf dem Laufband halt, die Läufer. Und viele haben mit wenig Gewicht trainiert, dann kamen die Zehnkämpfer und also das waren wieder total unterschiedliche Welten.
Man dann neben dir ein Mädel mehr direkt auf der beim Bankdrücken als du dann.
Also Gott, ich glaube, dass ich kein Mädel beim Bankdrücken gesehen habe, aber ich glaube, es waren da schon viele, die da mindestens mal ja, 20, 30 Kilometer drüben als ich.
Ich weiß noch, ich habe mal mitgekriegt, dass Astrid Kumbadus, die Kugelstoßerin, mal kurz 10-mal 110 Kilo Schrägbankdrücken gemacht hat zum Warmmachen und dann in den
bin ich gleich wieder rausgerannt.
Da denkst du dann, okay, ich bin hier falsch, gehe ich doch ja, wieder
das ist auch nicht
in
mein
die
Gebiet.
Kantine.
Ja, das ist auch nicht mein Gebiet. Also da ist eher so Andy Wolf, das ist so sein Metier.
Ist er noch dabei hier beim schweren Bankdrücken oder?
Ja.
Nur Bizep Curls?
Nee, er ist noch dabei beim schweren Bankdrücken. Das ist die Hauptsache.
Ja, weil ich zu meiner Zeit in Kiel damals, da war wichtig viel Bankdrücken und viel Bizep Curls. Das war das Wichtigste.
Oh, sehr interessant. Ja, ich glaube, in meiner Zeit Bizep Curls war nicht mehr so der Fall, aber schon gutes Bankdrücken war auf jeden Fall immer am Trainingsplan.
Ich habe gedacht, er hat sich da ein bisschen weiterentwickelt und gesagt hat, okay, so wie die anderen Torhüter alle sagen, nee, das ist zu schwer für die Arme. Wenn
das meinst du auch Trizeps oder was?
Wenn ich die Arme zu lang oben halte, das ist nicht gut, wenn ich so viel Muskeln habe. Das sind die Standardausrede von den alten Torhütern da. Das
ich glaube, dass das bei Andi noch gut funktioniert.
Was hat Andi gedrückt?
Also wir haben eine Zeit gehabt, da haben wir morgens immer zusammen, also was heißt zusammen mit der Gruppe Bankdrücken gemacht, da war er bei 130 5-mal haben wir da gemacht.
Also jetzt ist er auf jeden Fall schon bei mehr.
Bei mehr, ja.
Ja, also so 150, glaube ich, war er jetzt. Oder wenn ich Johannes Goller sehe, der dann auch 4-5-mal, lass mich lügen, 160, 165 drückt, also da wäre ich zusammengeklappt wie ein Klappstuhl, glaube ich. Ich hätte das auch beim besten Willen nicht mal rausgekriegt.
Da müssen wir noch 2 Wochen trainieren, bis er das hinkriegt.
Richtig, schaffe ich auch, aber dafür brauche ich 3 Wiederholungen mit dem Gewicht. Da bin ich auch bei 160. Gab es irgendeinen Athleten, wo du gesagt hast, ey, unglaublich, dass ich den sehe? Hast du vielleicht mit irgendjemandem ein Bild gemacht, ein Foto gemacht?
Also ich bin ja ein sehr großer Tennis-Fan. Ich schaue gerne Tennis, ich spiele gerne Tennis. Also ich hatte bei uns in der Mensa, hatte ich mal Novak Djokovic gesehen. Der stand 2 Meter vor mir. Da kamen aber schon direkt 5, 6 Leute und man hat ihm schon direkt angemerkt, dass ihm das auf die Nerven ging. Da habe ich gedacht, okay, trotzdem geil, dass ich ihn gesehen habe, aber ich stelle mich jetzt auch nicht noch dazu und gehe ihm auch noch auf den Sack. Andy Murray habe ich gesehen, 2-mal. War auch ganz cool. Ist ja auch mit einer der Besten zu seiner Zeit gewesen. Ansonsten habe ich die französischen Basketballer gesehen, also Victor Wembanyama, halt mit seinen 2,60 Meter oder wie groß er ist. Das ist ja ein Riesenmensch. Wen habe ich noch gesehen? Ich hatte die deutschen Basketballer waren einmal im Olympischen Dorf. Dann haben wir mit Franz Wagner ein Bild gemacht. Ansonsten hatte ich noch Simone Biles gesehen. Also sie ist ja sehr klein, muss ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, die hast du vielleicht gesehen fast. Ja.
Also
1,53 groß oder so.
Nee, 1,47 tatsächlich.
1,47.
Ja, also das war schon, also sie war richtig klein. Das war sehr lustig irgendwie, sowas zu sehen. Aber ja, auch mit einer der größten Sportlerinnen, die es
Ja, du
jemals gab.
überlegst, die muss in der Luft einen dreifachen Salto machen. Also da musst du ja erstmal, also wenn du
Ja.
2 Meter groß bist, schaffst du das nicht.
Nee. Ich glaube, da passt ihre Körpergröße zu dem, was sie macht, ganz gut.
Aber
Ja, also.
kannst es auch verstehen, dass jetzt zum Beispiel die USA-Basketballer nicht im olympischen Dorf waren und sagen, das geben wir uns nicht, weil die werden ja gar nicht in die Mensa reingekommen, weil da so viele Leute da ums Eck gestanden hätten.
Also, als wir im Olympischen Dorf in Paris waren, waren die Basketballer ja in Lille. Von daher waren sie ja eh nicht im Dorf. Also die deutschen Basketballer waren nur einmal in Paris, wo wir mit allen deutschen Athleten ein Foto zusammen gemacht haben. Ich glaube, das war vor der Eröffnungsfeier. Ansonsten waren sie ja hauptsächlich in Lille und als wir in die K.O.-Runde gegangen sind, haben wir gewechselt. Dann sind sie nach Paris und wir sind nach Lille. Also ich glaube, dass sie dann trotzdem separat in einem Hotel sind. Ja, ob ich das jetzt so verstehen kann, ist halt, natürlich sind das alles Superstars und die wollen nicht, dass denen jemand auf die Nerven geht und die wollen halt diese Goldmedaille gewinnen. Das ist halt unabhängig von, also das ist abhängig von der Mentalität der Spieler. Ich kann mich erinnern, dass Kobe Bryant damals unbedingt in dieses Dorf rein wollte, weil er dieses Gefühl, diesen Vibe haben wollte. Ja, wollten sie wahrscheinlich nicht, aber haben dann trotzdem Gold geholt.
Aber gab es irgendwelche Ablenkungen, wo du sagst, oh, jetzt muss ich mich da ein bisschen zurückhalten, um nicht den Fokus auf Handball zu verlieren?
Also ich glaube, dass die größte Gefahr tatsächlich an den ersten Tagen war. Also wie gesagt, dieses Gefühl, boah, du bist bei Olympia und diese verschiedenen Eindrücke, die auf dich eingeprasselt sind, das war, glaube ich, somit die größte Gefahr. Ansonsten, als das Turnier anfing oder als wir die erste Trainingseinheit abgeschlossen haben, war eigentlich sofort der Fokus, okay, du bist bei Olympia, aber du hast auch ein Ziel mit Deutschland, mit der deutschen Nationalmannschaft und du willst so weit wie möglich kommen und vielleicht um die Medaillen spielen. Und ab dem ersten Spiel gegen Schweden war eigentlich, da war voller Fokus auf den Handball.
Aber die Eröffnungsfeier, wie hast du die erlebt, außer dass es geregnet hat?
Die haben wir im deutschen Haus mitverfolgt, also halt am Fernseher. Also wir hatten einen kleinen Empfang dort. Und wir haben uns ja einheitlich entschlossen, nicht dahin zu gehen, weil wir ja am nächsten Tag das wichtige Spiel gegen Schweden hatten. Und das hat ja ganz gut funktioniert.
War eine gute Entscheidung.
Ja.
Ja, jetzt bist du. Deine Karriere startet ja gerade erst und jetzt hast du schon die Silbermedaille bei Olympia gewonnen. Hast du das für dich schon in irgendeiner Form realisieren können?
Also ich habe versucht, in den 2, 3 Tagen, die ich zwischen dem Finale und dem Trainingsstart in Eisenach hatte, ein bisschen es sacken zu lassen. Habe versucht, mal ein bisschen Zeit zu nutzen, um das alles zu realisieren. Aber das kann man gar nicht so schnell realisieren. Ich habe dann auch relativ schnell versucht, mal diese Tage nicht an Handball zu denken, mal komplett den Kopf frei zu kriegen, weil man wahrscheinlich sonst durchdrehen würde. Und halt, wenn der Trainingsstart direkt 4 Tage später drauf liegt, dass man dann vielleicht versucht, einfach den Kopf leer zu machen und nicht alles zu überdenken. Ansonsten glaube ich, wird das noch ewig dauern, bis man sowas realisiert, weil ich glaube, eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen oder generell eine Medaille bei sowas ist, das ist ja unbezahlbar, es hat keinen materiellen Wert, wird für immer bleiben und das ist, glaube ich, was richtig, richtig geil ist.
Es gab jetzt also viele Spiele, über die man reden könnte. Wir reden natürlich als Deutsche immer gerne über Spiele gegen Frankreich. Welche Erinnerungen hast du an dieses Spiel?
Also ich glaube, das ist für mich, ich war ja überraschenderweise für viele der 7-Meter-Schütze Nummer 1, nachdem Tim Hauge sich verletzt hat, leider. Und ich glaube, dass in keinem Spiel in meinem Leben der Ball 500 Gramm schwerer war. Also erstmal war total vollgeharzt und das hat es nicht unbedingt einfacher gemacht. Und dann stehst du da zweimal in der Linie gegen Vincent Gérard, der wahrscheinlich mit eines der besten Spiele seiner Karriere in dem Spiel gemacht hat, mit 24, 25 Paraden und dann gegen 28.000 Leute. Das waren so Momente, die einen denke ich, auch abhärtet in solchen Momenten, weil man ja aus sowas auch lernen kann. Ansonsten natürlich die 6 Sekunden, beziehungsweise diese 13 Sekunden, sage ich mal, als wir den 7 Meter hatten, 59. Minute und 47 Sekunden, wo wir mit 2 hinten lagen. Und ich habe gedacht, okay, Renners hat ihn gemacht, aber es waren noch 6 Sekunden. Frankreich holt die Auszeit und ich habe so da gesessen und habe nach rechts geschaut, habe gar nicht mehr aufs Spielfeld geguckt und habe gedacht, alles klar, ne, scheiße, Viertelfinale raus und fuck, was hätte das Geiles werden können? Und dann höre ich nur links und rechts, wie alle aufspringen und alles aufschreit und dann schaue ich hin, dann ist der Ball im Tor. Also ich glaube, ab dem Moment wusste ich eigentlich, dass wir das Spiel nicht mehr verlieren konnten.
Wie war die Stimmung mit 28.000 Franzosen im Rücken?
Wahnsinn. Also ich glaube, in Eisenach ist sie schon gut, aber ja, also diese Nationalhymne am Anfang, als sie die alle geschrien haben, also das war, ich hatte so ein Grinsen im Gesicht, es war wirklich wieder, also ich hatte ja nur Gänsehaut in meiner ganzen Zeit. Und auch wenn sie jedes Tor und jeden gehaltenen Ball von Gerard und jede Abwehraktion, da schreien 27.000 Leute, also es war, ich glaube, ich habe ja relativ lange da auf der Bank gesessen, deswegen konnte ich das auch ganz gut mitbekommen. Also es war schon richtig, richtig cool.
Aber hat sich dann die Mannschaft gesagt, jetzt erst recht, oder wie war da die Einstellung? Ist er mit breiter Brust da rausgegangen dann?
Ja, wir wollten vorher schon alles, was wir haben, reinhauen. Also wir hatten richtig Bock auf dieses Spiel, weil wir wussten, wir spielen da gegen 28.000 und 14 Franzosen. Und es hat, also wir waren alle so happy und man hat gesehen beim Aufwärmen, dass jeder ein Grinsen im Gesicht hatte, als oben am Videowürfel irgendwelche deutschen Fans eingeblendet wurden und dann viele angefangen haben zu pfeifen und so. Oder auch beim Einlaufen am Ende, bevor das Spiel gestartet ist, als wir alle einzeln reingelaufen sind, wo der Hallensprecher gesagt hat, ja, hier kommt das Team Deutschland und 27.000 Leute angefangen haben zu buhen. Also wir hatten richtig Bock auf dieses Spiel und man hat uns das, glaube ich, angesehen, dass wir da 60 Minuten nicht zurückgesteckt haben.
Und wie war die Stimmung nach dem Spiel?
Also bei uns natürlich super. Bei den Franzosen glaube ich nicht so, weil natürlich war das halt das Karriereende von Nicola und Valentin Port und Gerard haben auch ihre Nationalmannschaftskarriere beendet. Also die Stimmung war schon sehr, sehr getrübt und das hat man auch deutlich gemerkt. Und nicht nur an dem Tag, sondern auch im Halbfinale gegen Spanien und gegen Dänemark waren die Franzosen immer noch sauer und wieder vor dem Einlauf, wo wir alle einzeln reingelaufen sind, kamen wieder viele, viele Pfiffe und viele haben gebuht und das war auch, also ich fand das geil.
Jetzt gibt es ja eine alte Tradition in der Nationalmannschaft, wenn man ins Finale kommt, geht es zu McDonald's, gibt es die Tradition immer noch oder wurde die bereits abgeschafft?
Also die Tradition gibt's noch wahrscheinlich, nur dass wir nicht zu McDonald's gegangen sind, sondern McDonald's zu uns gekommen ist. Also ich bin...
Was ist auf die?
Nein, also nach dem Finale bin ich dann in die Kabine gegangen und habe dann bei uns in der Mitte auf dem Tisch 150 doppelte Cheeseburger liegen sehen. Also das gibt's noch, ja. Und die waren dann auch relativ schnell alle weg.
Ich wollte gerade fragen, aber keiner hat angefasst. Lass mich raten, wer das organisiert hat.
Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Das kann ich nicht sagen.
Wir nennen keine Namen, oder?
Keine Namen, aber er trägt 4 bei den Löwen. Oder trug die 4.
Okay. Ah. Ich habe schon gedacht, das kann auch nicht Goller gewesen sein, dass er da. Er trägt die 4. Das kann natürlich möglich sein.
Ich weiß noch, 2008, als wir ausgeschieden sind, dann ist einer mit einer blauen Mülltüte voll durchs olympische Dorf gelaufen, voll mit McDonald's. Kannst du dich daran erinnern?
Nee, zu lange her. Zu lange her. Die Freude war dann groß. Spiel gegen Spanien. Ich meine, die deutsche Mannschaft hat in den letzten Jahren gegen die Spanier eigentlich immer gut ausgesehen. Wie war euer Gefühl vor dem Spiel? Habt ihr diese Sicherheit auch gespürt in diesem Halbfinale? Oder wie war dein oder euer Empfinden?
Also, wir hatten ein sehr gutes Gefühl, waren aber auch gewarnt. Also, wir haben ja die Spanier in der Vorrunde geschlagen. Aber wir wussten, dass das in diesem Spiel nochmal was komplett anderes werden wird. Also die Spanier werden nochmal viel besser sein. Wir müssen nochmal viel mehr dagegen halten. Deswegen waren bei uns schon vor diesem Spiel die Alarmglocken an. Und es war wieder so ein nervenaufreibendes Spiel. Aber ich wusste, ich habe mit unserem Bundestrainer Athletik, mit Simon Overkamp, ich weiß nicht mehr, ob vor dem Frankreich-Spiel oder nach dem Frankreich-Spiel, hatte ich mich unterhalten. Und was denkst du, wie weit kommen wir? Hat er gesagt, wir werden Olympiasieger. Und wenn es nach dem Frankreich-Spiel gewesen ist, dann habe ich gedacht, alles klar, nach diesem Spiel weiß ich gar nicht, wer uns schlagen soll. Also was wir da alle standgehalten haben. Gut, hat bis zum Finale gehalten und dann nicht mehr so. Aber dass wir es überhaupt ins Finale geschafft haben und in der Art und Weise, wie wir es geschafft haben, ich glaube, das ist auch für die Zukunft im deutschen Handball schon sehr, sehr wichtig.
Im Finale, war da schon die Zufriedenheit da, dass man Silber sicher hat, oder war die Akkus leer? Was war da der Grund, dass man da so anders gespielt hat wie die Spiele zuvor?
Also zufrieden waren wir nicht. Ich glaube, wenn man in so einem Finale steht, dann denkt man sich nicht, alles klar, ne, Silber haben wir sicher, egal was passiert, passt. Wir hatten schon alle richtig Lust auf dieses Spiel, waren alle heiß. Nur man hat, glaube ich, gemerkt, man konnte schon sagen, dass die Akkus leer waren, würde ich schon sagen. Da müsste man aber die anderen fragen, wie sie sich gefühlt haben. Aber man hat schon gemerkt, dass so ab der fünften, sechsten Minute, wo es noch 6-5 für Dänemark stand, ab da hat man gemerkt, okay, vorne läuft's nicht, dann steht halt Niklas Nadin hinten und hinten kommen unsere Torhüter nicht so rein und sie werfen ein einfaches Tor nach dem anderen oder Püttlik schweißt zwei Dinger hintereinander rechts oben in den Winkel und dann blinkt man zweimal mit den Augen und es steht 5-13. Ne? Also wir haben 55 Minuten lang nicht zu unserem Spiel gefunden und haben einfach keine Mittel gegen diese überragenden Dänen, muss man einfach sagen, an dem Tag gefunden. Und deswegen haben sie uns da einfach gnadenlos überrannt, 60 Minuten.
Also nichtsdestotrotz wollen wir dir auch auf diesem Wege nochmal oder euch gratulieren. Das ist trotzdem ein Riesenerfolg. Deswegen, ich sag mal, gegen so eine dänische Mannschaft dann in einem Finale zu verlieren, ich glaube, das ist aller Ehren wert. Habt ihr das dann danach auch so gesehen und empfunden? Und wenn ja, wie war eure Feier danach?
Also man hat bei vielen, vor allem bei unserem Kapitän, gemerkt, dass die Enttäuschung schon riesengroß war. Und aber für mich war das so scheiße, so die ersten 2-3 Minuten. Aber dann war, für mich war die Freude dann direkt wieder da. Also für mich das erste Turnier und direkt eine Medaille mitzunehmen, da gab es für mich eigentlich keine Zeit, um zu sagen, okay, ich bin enttäuscht und so. Also das ist, für mich persönlich war das ist relativ schnell vergessen.
Also es gibt Schlimmeres als Olympiasilber, oder?
Bitte was?
Es gibt Schlimmeres als Olympiasilber.
Es gibt Schlimmeres, ja. Ja, also wie du es auch geschildert hast. Ich meine, die Dänen haben einfach einen überragenden Kader, was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass eigentlich alle dänischen Spieler Erfahrung haben mit großen Spielen, ob national oder international. Und die Erfahrung habt ihr einfach nicht. Und das ist das, was du vorhin auch geschildert hast. Das ist eine Riesenerfahrung für euch, die euch reifen lässt. Und wenn ihr das nächste Mal in so einer Situation seid, mit Sicherheit auch etwas entspannter in so einem Moment sein lässt, als es vielleicht jetzt in diesem Moment so war.
Auf jeden Fall. Also ich denke, weil wir ja noch ein sehr, sehr junges Team sind, ist das natürlich ein Riesenerfahrungsplus für uns und wird uns mit Sicherheit auch bei der WM im nächsten Jahr im Januar helfen, bei solchen engen Spielen oder wichtigen Spielen da vielleicht nicht zu großen Respekt zu haben oder vielleicht nicht zu viel Angst zu haben. Gut, ich will jetzt nicht unterstellen, dass wir Angst hatten oder dass irgendjemand Angst hatte, das glaube ich nicht. Aber man lernt, jeder lernt aus sowas. Ich denke auch, dass viele erfahrene Spieler auch aus sowas noch lernen können. Und ich denke, dass falls wir bei der WM wieder so weit kommen sollten, dass wir das auf jeden Fall besser machen werden.
Machen wir einen Haken dran an Olympia und gehen weiter zu Eisenach. Was sind denn die Ziele dieses Jahr mit Eisenach?
Also ich glaube, das Allerwichtigste für so einen Verein wie Eisenach ist erstmal wieder, dass zwei am 34. Spieltag zwei Mannschaften immer noch unter uns sind. Ansonsten müssen wir natürlich ein bisschen die Füße auf den Boden halten und sagen, okay, ich glaube, es wäre schon gut, wenn wir uns erstmal wieder nach unten orientieren. Natürlich haben wir da unsere internen Ziele und das wird auch nochmal anders sein. Aber wir haben wieder so eine gute Liga und Bietigheim und Potsdam schafen nur mit den Hufen und warten drauf, dass wir nachlässig werden. Und die werden auch heiß sein und haben eine gute Mannschaft beide. Und die wollen genau das erreichen, was wir letztes Jahr erreicht haben. Eine Euphorie bei ihnen entfachen und andere zu Hause bezwingen und so. Also ich glaube, dass wir da schon sehr aufpassen müssen und nicht irgendwie zu arrogant an die ganze Sache rangehen sollen und sagen, okay, wir haben letztes Jahr 24 Punkte geholt, 14. Platz, hätten wir vielleicht ein, zwei Spiele mehr gewonnen, wären wir 8., 9. gewesen. Da müssen wir schon sehr aufpassen.
Ja, ihr habt ja im letzten Jahr überrascht, vor allen Dingen mit eurer Abwehr, gerade zu Hause mit dieser offensiven, ich würde sie als orthodox oder unorthodox bezeichnen. Jetzt habt ihr im ersten Spiel gegen Berlin etwas umgestellt. Ist das schon eine neue Strategie, die ihr euch oder mit dem Trainer zusammen ausgedacht habt? Was sind da vielleicht ein paar Dinge, die du uns sagen kannst, wo es Veränderungen gibt?
Also Veränderungen in unserem Abwehrsystem gibt es keine. Also großartige Veränderungen nicht. Natürlich ist es bei uns so, dass wir immer unterschiedlich verteidigen. Also es ist immer auf den Gegner abgeschnitten. Also wir sagen nicht, dass wir 34 Spieltage dasselbe System verteidigen, sondern wir spielen wahrscheinlich jetzt gegen Erlangen anders als gegen die Füchse, weil es natürlich andere Spielstile sind. Das verrate ich nicht. Weil es natürlich andere Spielstile sind von beiden Mannschaften. Gegen die Füchse haben wir auch offensiv gedeckt. Also ich denke, dass das auch ein Mittel gegen Erlangen sein wird, weil sie jetzt nicht diese überschnellen Spieler haben wie Lichtlein oder Gitzel, die uns da mit zwei schnellen Bewegungen aushebeln. Ich denke auf jeden Fall, dass es ein Mittel sein wird. Ansonsten haben wir ja so viele Sachen. Wir haben ja ein 6-0, ein 5-1, ein 3-3, wir haben ein 4-2. Es ist immer unterschiedlich auf Situationen, auf Spielzüge von den Gegnern angepasst und je nach Stärken und Schwächen von ihnen, dass wir das genauso darauf abschneiden. Und ich denke, das macht dieses System besonders. Und ich glaube, dass das Ergebnis gegen die Füchse ein bisschen täuscht, weil wir vorne laut unserer Statistik hatten wir wieder 13, 14 freie Bälle und auch zweistellig technische Fehler. Und dann kommen wir halt nicht ins Verteidigen. Und dann läuft halt ein Gitzel einfach durch mit Raketenschuhen und wir kriegen einen Gegenstoß oder zweite Welle nach dem anderen. Und natürlich hat unsere Abwehr an dem Tag nicht gepasst. Und wir haben auch viele leichte Tore im 5-1 und 6-0 kassiert nach 10, 15 Sekunden, wo sie ein 1 gegen 1 machen. Dann ist irgendeiner frei oder zum freien Abschluss. Aber ich glaube schon, dass wenn wir vorne effektiver werden und auf 100% Chancen arbeiten und weniger Fehler machen, dass es dann auch schwieriger wird für Gegner gegen uns Tore zu machen, weil wir dann auch in den Verbund kommen.
Wie sehr fehlt euch Peter Walz?
Ja, sehr. Also er ist halt die Definition eines Kämpfers. Also ich glaube, dass
Kampfschwein.
Dass keiner wie er diese Emotionalität reinbringt und dieses sich in alles reinwerfen und immer 120% geben. da merkt man schon, dass uns das ein bisschen gefehlt hat, auch ein bisschen Härte in einer Abwehr, die er reinbringt. Und natürlich ist das auch unser Kapitän. Das ist dann halt auch noch eine richtige Säule, wenn die oben auf der Tribüne sitzt und nicht bei uns entweder auf der Bank oder auf dem Feld ist. Trotz alledem, fernab von dem, muss man trotzdem irgendwie als Kollektiv sowas ausmerzen können.
Du bist noch ein sehr junger Spieler, aber bist Nationalspieler, Silbermedaillengewinner. Inwieweit spürst du für dich dort auch eine gewisse Verantwortung zu übernehmen? Also ich sag mal, du hast jetzt die Fehler angesprochen. Das sind ja vielleicht Themen, die man im Training bearbeiten kann. Da gilt es auch, Gespräche zu führen. Und was? Wie siehst du da deine Rolle, dich in irgendeiner Form einzubringen?
Also ich finde, vor allem seit dem Abgang von Manuel Zehner und Joachim Lombroso, die ja letztes Jahr einfach die zwei waren, die am meisten Verantwortung übernommen haben und das Heft in die Hand genommen haben, sehe ich mich da schon auch gewisserweise in der Pflicht. Da als einer der Führungsspieler oder vielleicht der Führungsspieler vorne wegzugehen. Einerseits natürlich in der Pflicht, aber andererseits will ich das auch sein, weil ich das halt auch in Zukunft sein möchte. Und ich glaube, je früher man damit anfängt oder je früher man für sowas Unterstützung kriegt, bringt das einen auch weiter. Und ja, im Training und auch in Gesprächen oder so versuche ich auch ab und zu mal was reinzubringen und vielleicht, falls ich eine Idee habe oder so, dass wir das da mit einschleusen. Aber ansonsten hat sich jetzt nicht unbedingt viel geändert, nur weil ich Nationalspieler bin oder weil ich eine Silbermedaille gewonnen habe. Den Platz muss man sich trotzdem erarbeiten und bei uns wird sich nichts geschenkt und Mischa schenkt auch niemandem was. Also wenn er jetzt merken würde, dass ich total den Boden unter den Füßen verlieren würde und im Training nicht mehr Gas geben würde und in den Spielen schlecht abschneide, dann würde er mich auch auf die Bank setzen oder gar sogar auf die Tribüne und wird andere spielen lassen, wenn sie ihm mehr helfen, als ich der Mannschaft helfen würde. Also es ist, glaube ich, wie in jedem Verein anders auch.
Wo siehst du grundsätzlich deine Stärken im Spiel, die du einbringen möchtest, um deine Mannschaft, ob jetzt im Verein Eisenach oder Nationalmannschaft, sie zu verbessern?
Also vielleicht die Ruhe. Also ich bin nicht so hektisch vielleicht in manchen Situationen. Also vielleicht fühle ich das manchmal, aber ich zeige es nicht so nach außen. Ich denke, dass sowas hilft, wenn man vielleicht mich da links sieht und ich stehe da und bin halt nicht so am Rumzappeln und vielleicht sage ich ruhig, okay, wir spielen wo wir alle wissen, was wir zu tun haben. Und ich denke, diese Abgezocktheit und dieses nicht so viele Gedanken machen, das ist so meine Stärke, was ich auch bei der Nationalmannschaft reingebracht habe, wo mich auch viele für gelobt haben. Ich denke, dass ich auch eigentlich ein ganz cooles 1-gegen-1 habe, dass ich mich da auch noch sehr viel verbessern kann, was mich auch viel mehr zu einem kompletten Spieler macht. Natürlich muss man auch über Schwächen reden, ich muss noch viel in der Abwehr arbeiten, natürlich auch, wie gesagt, das 1-gegen-1 verbessern. Ich finde meinen Wurf gut auf den ersten Schritt, auf den ersten beiden Schritten. Also das sind schon so meine Stärken, aber es gibt noch so viel, woran ich arbeiten kann und muss. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall noch ganz cool, dass man noch viele Sachen hat, woran man arbeiten kann.
Mit Andy Wolf mal in den Kraftraum gehen.
Ja, das ist ja, wie als würde er mit seinem Kind in den Kraftraum gehen. Ne? Also da müsste ich ja mit 3 Minuten Pausen einlegen, um dann immer 15 Scheiben runter zu machen, damit ich da mein Programm machen kann. Das war schon alles cool.
Nee, super, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, woran möchtest du noch arbeiten und dich verbessern? Aber ich glaube, so wie du es geschildert hast, ich sag mal, diese Reflexion zu haben und selber zu wissen, was kann ich gut. Ich glaube, dass das wichtig ist, gerade in den Momenten, wo es drauf ankommt, ein Selbstbewusstsein zu haben und zu wissen, was kann ich gut. Auf der anderen Seite zu wissen, woran muss ich noch arbeiten. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Aber es ist alles gegeben. Du bist mit der Nationalmannschaft jetzt erfolgreich. Du bist ein junger Spieler. Die Karriere beginnt gerade erst bei dir. Und dafür drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Gibt es denn am Ende noch irgendein Thema, was wir jetzt noch nicht beleuchtet haben, was du gerne noch hier ansprechen möchtest?
Möchtest du auch deinen Eltern danken, dass du so ein guter Handballer
bist? Ich möchte meiner Familie, meinen Freunden danken, dass ich so weit geschafft habe. Nein, also natürlich haben vor allem auch meine Freunde, meine besten Freunde da einen sehr großen Anteil, die mich da immer unterstützt haben und mit denen ich auch immer viel nach so Spielen gesprochen habe. Und auch meine Gefühle geteilt habe und sie auch von, und ich auch von ihnen so gewissen Stolz gespürt habe. Von der Familie natürlich muss man gar nicht reden. Das ist natürlich selbstverständlich. Beziehungsweise, gut, es ist nicht unbedingt selbstverständlich, aber bei uns ist das selbstverständlich. Hier war viel Stolz und auch viel, wenn man meinen Papa fragt, ob er das immer noch alles realisieren kann. Ansonsten habe ich jetzt nicht mehr viel.
Ja, dann sagen wir vielen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast für das Gespräch. Wir drücken dir die Daumen mit Eisenach. Viel Erfolg für diese Saison und mit der Nationalmannschaft natürlich auch. Stehen weitere Aufgaben an. Und dafür drücken wir dir die Daumen. Bleib gesund und alles Gute für dich.
Vielen lieben Dank.
Marco, mach's gut.
Mach's gut.
Ciao.